Und wir haben uns eben überlegt, wie kannst du diese Lücke füllen eben mit der Technologie und haben die sogenannten Telemedizin-Boxen entwickelt, die Medivice-Boxen. Du kannst dort einen Termin buchen, du gehst dorthin und wirst dann entsprechend mit deinem großen Problem auch telemedizinisch behandelt mit erweiterter Diagnostik. Und somit schließen wir eben diese Lücke zwischen Couch-Telemedizin und Notaufnahme.
Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Buzzi.
Moin Oliver, wie geht's uns denn heute?
Moin Andrea, gut geht's uns.
Ich muss dich mal wieder fragen, wann warst du das letzte Mal beim Arzt und bist du da gleich zum Arzt gegangen oder hattest du vorher noch Kontakt mit einer MFA?
Ich war vor einigen Monaten das letzte Mal beim Arzt und ich bin direkt zum Arzt gegangen.
Mhm. Und wann hast du das letzte Mal Telemedizin gemacht?
Telemedin habe ich in der Tat letzte Woche. Da hatte ich mal wieder ein entzündetes Auge. Super Lösung.
Super. Dann ist das, was in dem Podcast besprochen ist, eine gute Fortführung dessen, was du erlebt hast, weil wir haben nämlich hier ein Angebot, was eine telemedizinische Anwendung mit einer Anamneseerfassung und auch Biomarkern beinhaltet und das regional in Bereichen, in denen es vielleicht nicht so eine gute Versorgung gibt. Mach mal einen kleinen Exkurs, worüber sprechen wir hier mit Tobias Leipholz?
Tobias ist von Medivice und Medivice hat eine Healthbox, eine Gesundheitsbox entwickelt und nicht nur entwickelt, sondern sie ist wirklich auch ready to market.
Es ist auch eine Box, ne?
Es ist wirklich auch eine physische Box. Insofern ist es auch eigentlich eine ganz spannende Kombination aus Telemedizin, also digital, und aber wirklich einer physischen Box, die eine Menge kann. Was kann die dann alles so, Andrea?
Also ich glaube, das ist das, was ich dich vorhin gefragt habe. Das ist diese typische MFA-Tätigkeit, wo man dann vorher nochmal ins Labor gerufen wird und dann kriegt man Blutdruck gemessen. Vielleicht wird man auch gefragt, wie viel man wiegt oder ob man andere Beschwerden hat. Also wirklich diese Biomarkererfassung, da wird ja auch manchmal Blut abgenommen. Das kann aber die Medivice-Box nicht. Aber wir wissen ja auch, dass man im Prinzip ein ganzes Biomarker-Set machen kann mit solchen autonomen Boxen. Also Blutsauerstoff, es kann ein EKG geschrieben werden. Es wird leider auch das Gewicht gemessen, habe ich auf einer Messe festgestellt. Da wusste ich dann plötzlich, wie viel ich wiege. Es wird teilweise auch das Gesicht analysiert. Ödeme können erkannt werden, Sprachbild. Also unbedingt mal ausprobieren, vielleicht auf der DEMEA im April. Ich denke mal, da wird auf jeden Fall Tobias mit seinem Medivice-Boxen sein. Und was ich total interessant fand, ist dir bestimmt auch aufgefallen. Er sagt, was wir auch empfinden, Ärztinnen sind sehr aufgeschlossen, was sein Produkt angeht. Und er nennt es sogar einen Gänsehautmoment. Hast du auch ein bisschen Gänsehaut bekommen?
Ja, was mir ehrlich gesagt ziemlich gut gefallen hat und was mich auch überrascht hat, ist, dass dieses Produkt sich komplett am Bedarf des Marktes orientiert. Das heißt, es wurde nicht ein digitales und oder ein gemischtes Produkt aus digital und physischer Box entstanden, für das erst der Bedarf entstehen muss, sondern diese Box kommt so in...
Sind wir so ein Fertighaus?
Ja, eigentlich so wirklich schlüsselfertig daher, kann zum Beispiel in Supermärkten vor Ort oder sowas im ländlichen Raum oder in irgendwelchen Geschichten stehen und ist sofort fertig für den Einsatz, inklusive TI-Anschluss und so weiter und so fort. Das muss ich sagen, finde ich wirklich sehr, sehr smart. Manchmal hat man es ja bei digitalen Geschichten, dass man erstmal gucken muss, wie kriegt man das eigentlich in das System integriert. Und das wurde im Vorwege, so wie Tobias uns das erklärt hat, gleich mitgedacht.
Gut, dann sind wir ja hoffentlich auch schon einen Schritt weiter mit der Internet-Connectability und den starken Datennetzen im ländlichen Raum. Aber da arbeitet ja unsere Regierung auch ganz intensiv dran. Und Oliver, wir sind zwar kein investigatives Format, aber ich habe tatsächlich jetzt noch einen Cliffhanger mit, was wir hier in diesem Podcast auch, glaube ich, so ziemlich als erstes, ziemlich konkret auch disclosen.
Absolut. Und zwar, es gibt schon einen Kooperationspartner, also reinhören.
Und der das vor allen Dingen auch im ganz großen Stil deutschlandweit tatsächlich auch in den Markt, in die Versorgung bringen möchte. Und hört einfach rein. Ich sage jetzt auch nicht, ob es am Anfang, in der Mitte oder am Ende kommt. Ist auf jeden Fall sehr spannend und dafür wünschen wir auf jeden Fall Tobias sehr, sehr viel Erfolg. Und dann kann ich nur noch sagen, ganz herzlich willkommen, Tobias Leipholz, Unternehmer und CEO von Medivice.
Lieber Andrea, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Tobias, du weißt es bestimmt. Wir fangen ja den Podcast eHealth Pioneers immer mit einem Fakt
oder Fantasie an.
Ich bin gespannt.
Ich habe jetzt was total Lustiges, wozu wir auch so ein bisschen überlegt haben, ob wir das fragen dürfen. Und ich habe gesagt, E-Health-Leuten kann man sowas auf jeden Fall fragen. Also sei gespannt. Der Penis ist das beste EKG. Stimmt das?
Ich glaube, dass man EKG auf verschiedene Arten ableiten kann. Nicht nur am Penis. Aber es wäre eine Angriffsfläche.
Also pass auf. Es ist nämlich tatsächlich richtig. Es gibt Studien, die zeigen, dass Potenzprobleme oft Jahre vor einem Herzinfarkt auftreten. Und als Frühwarnzeichen, das viel zu selten ernst genommen wird, sind nämlich Potenzprobleme. Und das Startup Blue Life hat jetzt ein CE-zertifiziertes Medizinprodukt herausgebracht, mit dem man quasi präventiv nächtliche Erektionen im Schlaf messen kann. Und wenn sich dann natürlich Verschlechterungen oder offensichtliche Probleme zeigen, die man vielleicht sonst gar nicht so offensichtlich merkt, könnte es einfach ein Moment sein, wo man mal zum Arzt geht und sagt, hey, check doch mal meine koronaren Gefäße und schau doch mal, wie mein Herzinfarktrisiko ist. Also an alle Männer, die das jetzt hören, könnte man vielleicht mal anschauen.
Ja, glaube ich, zeigt einen wichtigen Trend der Zeit. Prävention wird immer wichtiger und mit Digitalisierung umso mehr auch möglich.
So, aber heute, Tobias, wollen wir ja über MediWise, dein Unternehmen, sprechen. Jetzt hast du hier nochmal kurz Gelegenheit zu sagen, was genau ist MediWise und welches konkrete Problem wollt ihr im Versorgungssystem lösen?
Ja, können wir ganz kurz erklären. Das ist tatsächlich, kannst du heute schon sehr viel Telemedizin machen auf der Couch. Wunderbare Technologien, die aber immer wieder an Grenzen stößt, weil du doch irgendwie eine Diagnostik brauchst oder irgendwas, noch ein EKG oder Blutdruck. Und was machst du dann, ja, wenn wir gerade schon bei Männerherausforderungen standen, wenn du zum Beispiel eine ordentliche Männergrippe hast, dann rennst du natürlich, weil das muss sofort so, es muss sofort behandelt werden, also rennst du in die Notaufnahme und 65% der Menschen, die dort sind, ungefähr, die Zahlen gehören da gar nicht hin. Und wir haben uns eben überlegt, wie kannst du diese Lücke füllen, eben mit der Technologie, und haben die sogenannten Telemedizin-Boxen entwickelt, die MediWise-Boxen. Du kannst dort einen Termin buchen, du gehst dorthin und wirst dann entsprechend mit deinem großen Problem auch telemedizinisch behandelt mit erweiterter Diagnostik. Und somit schließen wir eben diese Lücke zwischen Couch-Telemedizin und Notaufnahme.
Also das ist nicht nur das Smartphone, wo man vielleicht so sich ins Licht stellen kann, um seinen Mund mal aufzumachen und in den Hals gucken zu lassen, sondern es wird eine richtige Basis-Anamnese auch mit ein paar Biomarkern möglich sein. Nimm uns doch mal mit auf eine typische Patientenreise vom Betreten der Box bis zur ärztlichen Entscheidung. Und vor allen Dingen, beschreib mal die Box. Wir haben ja hier nur Zuhörer, deswegen musst du sie total detailliert beschreiben.
Das mache ich sehr gerne. Ich sitze zufälligerweise hier bei uns im Showroom neben einer.
Ah.
Es ist tatsächlich so, dass die Reise vor der Box schon beginnt. Du hast also deine gesundheitliche Herausforderung, die tatsächlich ganz vielfältig in der Box ankommt, und machst einen Termin. Du gehst dann zur Box. Als erstes checkst du entsprechend ein. Das ist wie wenn du fliegen willst, musst du ja auch erst einmal einchecken. Das heißt, du steckst deine Versichertenkarte, um die Identität festzustellen. Du landest dann eben auf einem Fragebogen, den du tatsächlich auch auf deinem Smartphone oder Device abarbeiten kannst. Also eine Ersteinschätzung, Estimate oder ähnliche Fragebögen, wie sie regulatorisch vorgegeben sind. Dein Termin wird festgelegt, in der Regel innerhalb von kürzester Zeit. Und wenn ich dann eben zu diesem Termin an die Box komme, stecke ich wieder meine Versichertenkarte hinein. Es wird geprüft. Richtiger Patient zum richtigen Zeitpunkt. Und die Tür öffnet sich automatisch. Du gehst rein und innen drin, wenn man es beschreiben darf, es ist im Prinzip die Hülle für das System MediWise und die einzelnen Systeme, die dort laufen, ist es einem modernen Sprechzimmer nachempfunden. Sehr schallisoliert. Die Luft wird dreimal pro Minute gereinigt. Du sitzt auch mit ausreichend Platz drin. Du fühlst dich wohl. Es ist eine angenehme Atmosphäre mit Licht geschaffen, sodass du dich sehr wohl fühlst und eben einen sehr hohen Trust hast. Und dann ist es so, wenn du deinen Mantel ausgezogen hast und dich dort hinsetzt und die Karte eben wieder steckst und sagst, ich bin jetzt bereit, dann öffnet sich in der Regel automatisiert erstmal eine Vitalwertparametermessung. Das machen wir im Übrigen, lieber Andrea, gar nicht mehr mit, du musst die Manschette anlegen, sondern tatsächlich über einen Scan, auch über die Kamera. Und wenn wir die Vitalwerte innerhalb von 30 Sekunden erfasst haben, dann öffnen wir tatsächlich die telemedizinische Session.
Krass. Kann man einen Blutdruck über Video machen oder ist es dann im Prinzip Puls, Sauerstoffsättigung? Was genau messt ihr da?
Das wäre jetzt eine gute Frage umgekehrt, ja, Fakt oder Fantasie.
Ah.
Aber tatsächlich, wir können über die dort eingebaute Kamera bis hin zum Blutdruck messen. Du kannst eine Sättigung messen, Frequenz. Das ist ein System, was wir dort im Moment in den Einsatz haben, was validiert wurde zusammen mit der Mayo-Klinik mit Millionen von Patientendatenmessungen, 98%ige Genauigkeit. Das ist schon sehr, sehr, sehr stark. Hat halt den Vorteil, wenn du dann die Telemedizin-Session startest mit der Ärztin und Arzt, er hat den Fragebogen schon erhalten, er hat Daten über dich, sieht die Vitalwerte, kann dann sehr effektiv die Zeit nutzen. Wenn du dann zusätzlich noch Untersuchungen brauchst, ist es so, dass wir das so machen, dass der Mediziner von der anderen Seite tatsächlich bestimmte Schubladen öffnen kann, ferngesteuert. Und da sind dann weitere Untersuchungen drin, digitale Stethoskope, Sättigungen, Otoskope oder ähnliches, sodass man tatsächlich weitergehende Untersuchungen dann vornehmen kann in dieser Telemedizin-Session. Und das Besondere daran tatsächlich ist es an die Telematik-Infrastruktur angeschlossen. Wir haben jetzt auch die ersten Versuche geschafft, aus der Telemedizin-Session eben Patientenakten zu öffnen, die EML. Und tatsächlich kannst du damit halt eine sehr runde Behandlung und sehr effektiv dann durchführen. Session wird irgendwann geschlossen. Du kriegst dein E-Rezept ganz normal, wie es heute ja schon millionenfach läuft in Deutschland. Und damit ist dann auch diese Reise schon wieder zu Ende, wo man die Box ist bereit für den nächsten Patienten.
Das heißt, diese Schubladen öffnen sich und dann muss ich als Patient aber zum Beispiel das digitale Stethoskop dann auf meine Brust halten.
Zum Beispiel. Tatsächlich, du wirst ja angeleitet, du bist ja quasi nicht alleine in der Box, sondern du hast jemand gegenüber, der sagt, ja, ein bisschen höher, ein bisschen tiefer. Okay. Und damit kannst du die Sachen tatsächlich sehr, sehr gut schaffen.
Gut, das heißt, im besten Fall bekommt man dann eine Diagnose und ein E-Rezept und kann damit dann zur Apotheke gehen und ist hoffentlich gar nicht mehr nötig, dass man zum Arzt dann irgendwo hinfährt in die nächste größere Stadt oder zu seinem anderen Facharzt.
Genau so ist es. Da wir allerdings eben mit den regionalen Strukturen in der Regel zusammenarbeiten, die wir dort einbinden, was ja heute gut möglich ist, ne? Wenn du 50% deiner Fallkontakte kannst du als Mediziner auch telemedizinisch machen. Tatsächlich sind die Ärzte sehr aufgeschlossen dazu. Das hat uns auch ein bisschen erstaunt, aber freut uns sehr. Das klappt gut. Und tatsächlich, naja, es ist ja auch sehr effektiv auf die regionalen Ärzte. Und wenn du dann aber feststellst, das ist ja auch, merken wir immer wieder, oh, den Patienten muss ich jetzt doch in meiner Sprechstunde sehen. Ich muss ihn vielleicht palpatieren, auf den Bauch drücken, wie auch immer. Dann kann ich eben sagen, ja, lieber Herr Laubold, da kommen Sie jetzt mal schnell rein. Und dann weiß ich aber als Mediziner auch, aha, dieser Patient sitzt im Wartezimmer und das hat einen guten Grund.
Das ist wie so ein bisschen Triage, ne? Was man so auch aus einem Notfall abteilen kann. Was sagst du persönlich denn zu den sinkenden Fallzahlen für telemedizinische Behandlung? Ist ja ein bisschen der Hype ist ja ein bisschen abgeflacht. Natürlich hatten wir während Corona auch eine Konsolidierung, eine Marktkorrektur, würde ich mal sagen. Aber trotzdem, jetzt auch schon über die letzten Jahre ist es eigentlich jetzt nicht so, hat sich nicht so durchgesetzt, wie wir das vielleicht als so Inner Circle Leute gehofft haben.
Ja, das ist tatsächlich so. Natürlich war das in Corona so, dass es sehr häufig war. Das war ja auch gut. Und damit ist sicherlich auch ein leichtes Tal zu erklären. Aber ein zweiter wichtiger Punkt ist, glaube ich, einfach auch, wir müssen es den Menschen so einfach wie möglich machen. Und es ist, man geht halt gerne, man spricht auch mit jemandem. Man möchte sein Problem schildern, möchte vielleicht auch nachfragen können. Und wir brauchen eben tatsächlich auch erweiterte Technologie. Du kannst mit Reden und Fragen viel rausbekommen. Aber ich glaube, da sind dann immer die Grenzen im Moment noch technologisch auch, sagen wir mal, gewiss begrenzt. Und du kannst ja nicht jetzt teure Messgeräte dem Patienten schicken, damit er dann mal einmal Telemedizin macht. Und so ist es eben das Prinzip, auf was wir da setzen, ist, dass wir es an einer Stelle haben. Ja, sind ja auch nicht nur Apotheken oder Kliniken, sondern auch Supermärkten und eben da, wo tatsächlich die Menschen auch sind.
Da hast du mir jetzt ein Stichwort gegeben, Tobias. Ich habe mich natürlich total eingelesen in das Thema Versorgung, auch vielleicht in Regionen, wo es nicht so einfach ist. Das konnte man ja auch sehr gut auf unserer Website nochmal lesen, dass ihr euch da diesem Problem ja auch insbesondere widmet. Und ich habe zwei Nachrichten gefunden, möchte ich dir mal ganz gerne vortragen und den Zuhörern.
Der Podcast eHealth Pioneers ist eine Produktion der PR-Agentur The Medical Network. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn ihr diesen abonniert, zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer oder Amazon Music. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Ihr möchtet regelmäßig über neue Folgen und Neuigkeiten von The Medical Network informiert werden? Dann abonniert einfach unseren Newsletter. Anmelden könnt ihr euch dafür auf unserer Website themedicalnetwork.de/podcast.
Kaufland testet bereits eine digitale Arztpraxis in einer Filiale in Baden-Württemberg und MyEnso, der Nahversorgungssupermarkt, der ja sehr viele kleine Tante-Emma-Läden oder Tante-Enso heißen, die dort hat angekündigt, künftig Gesundheitsservices integrieren zu wollen. Das ist aktuell noch eine Ankündigung, keine Umsetzung. Aber deine Meinung, sind solche Handelsformate geplant wie bei MyEnso oder pilotiert bei Kaufland aus deiner Sicht auch ernstzunehmender Teil der zukünftigen medizinischen Versorgung? Also werden wir das in Zukunft auch genauso sehen?
Du hast gut recherchiert.
Danke.
Das ist tatsächlich richtig. Also das trifft ja nochmal so ein bisschen dahingehend, wo die Menschen sind und die auch abholen. Gucken wir gerne mal auf MyEnso und Tante Enso Läden. Das ist ja eine tolle Initiative eben in Gemeinden, wo es eben auch keine großen Retailer mehr gibt, mal Versorgung der Menschen sicherzustellen. Das ist ja auch genau das, was wir mit der Box erreichen können. Dazu wollen wir sie an gut erreichbare Standorte stellen, wo Menschen sind. Und das bietet sich eben so MyEnso oder ein Supermarkt natürlich auch an. Dafür mussten wir die Box allerdings so bauen, dass sie eben sehr autark funktioniert. Sie ist an die TI angeschlossen. Sie erfüllt alle Regulatorien, von denen wir ja sehr, sehr viele haben in Deutschland. Irgendwelche Anlagen in der Telemedizin, die zu beachten sind. Das ist alles verbaut.
Erstaunlich. Also das wäre jetzt auch tatsächlich meine nächste Frage. Aber nochmal konkret. Das heißt, wir werden bald bei Tante Enso auch die Medivice-Box sehen.
Jawohl.
In angepasster Form.
Das ist ein guter Standort. Es ist ein betreuter Standort. Es ist mitten auf dem Land. Und ich glaube, dass wir damit eben helfen können, zusammen mit den regionalen Kräften und den regionalen Zentren Patienten gut zu versorgen. Wir hatten über Prävention gesprochen, wir hatten über schnelles Handeln gesprochen. Das ist sicherlich eine gute Möglichkeit und da freuen wir uns sehr aufs Projekt.
Ja, klasse. Also ich mich auch. Vor allen Dingen, es gibt ja wirklich schon, glaube ich, um die 100 oder ein bisschen drunter Tante Enso-Läden. Soll ja bundesweit auch noch richtig ausgerollt werden und hier oben in Norddeutschland und Bremen umzu und immer weiter runter ist das wirklich schon, insbesondere auch in kleineren Kommunen, in gewerblichen Flächen beziehungsweise von der Gemeinde, ne? Also verlassene Flächen, ist das wirklich schon ein ganz etabliertes Konzept. Deswegen Win-Win, würde ich mal sagen.
Die Dorfmitte wieder, die da entsteht, genau.
Ja, klasse. Und gerade bei MyEnso ist es ja auch, wenn ich das richtig gelesen habe, genau dieser Wunsch der Dorfbewohner auch entscheidend für einen Supermarkt, der dort dann aufgebaut wird. Das heißt, es ist auch wirklich gewollt, dass eine regionale Versorgung auch wieder aufgebaut wird.
Ganz genau, ja.
Klasse. Du hast ja selber gesagt, wir haben ja ganz schön viele Auflagen. Wir haben EPA, wir haben TI und die ganze Systemrealität. Welche Rolle spielt die elektronische Patientenakte konkret in eurem Modell? Also wird das genauso auch, dann werden die Daten genauso dort auch reingestreamt aus eurer quasi Behandlung wie bei einem niedergelassenen Arzt? Funktioniert das?
Also die Patientenakte wird eine immer größere Rolle spielen und da sind wir auch totaler Fan von. Sicherlich gibt es Verbesserungsbedarf, aber insgesamt die Telematik-Infrastruktur ist eine gute Grundlage, um eben viele Services oben drauf zu setzen. Bei aller Kritik, die wir immer wieder haben und Stabilität, aber es ist eine super eindeutige Grundlage. Und wenn wir alle gemeinsam daran arbeiten, dass die EPA jeden Tag ein Stückchen besser wird, ist das sicherlich eine sehr, sehr gute Geschichte. Und ja, das spielt natürlich eine Rolle aus zwei Aspekten heraus. Erstens ist interessant, gerade in der Telemedizin, wie kann ich auf den Medikationsplan zugreifen? Wie kann ich jetzt nicht einfach nur irgendein Medikament verordnen, sondern eben abgestimmt, Kontraindikation, ähnliches Nebenwirkungen, möglichst optimiert dann Medikamente verordnen. Es spielt eine Rolle in der Folgerezeptverordnung. Und da wir komplett diese ganze Behandlung erfolgt tatsächlich nicht auf Basis einer 140a-Vertrag, sondern der Arzt, die Ärztin kann ganz normal über die Quartalsabrechnung abrechnen, die telemedizinische Session. Und damit arbeitet er auch in der Regel mit seinem Praxisverwaltungssystem angebunden an die Telemedizin-Software, Und dann kannst du daraus tatsächlich in der Regel, wo es geht, relativ nahtlos Rezepte verordnen, Verordnungen oder eben EPA und EML-Zugriffe machen. Und tatsächlich ist es uns gelungen, jetzt im Januar während einer Telemedizin-Session auf die Patientenakte eines Patienten zuzugreifen und auf die EML. Das sind natürlich einfach nochmal neue Dimensionen der Telemedizin.
Meilensteine. Das ist ja genau auch der Kritikpunkt bei dem Kaufland-Szenario, dass in den Medien das ja gerne dann auch kritisiert wird, dass natürlich die zerfaserte Gesundheitsversorgung, wie sie wahrgenommen wird, auch von außen dann noch verstärkt wird. Aber dem können wir ja jetzt hier schon mal etwas entgegensetzen, nämlich es ist sehr wohl eine Anbindung an die EPA. Also die MediWiseBox medizinischen Daten können so sehr wohl auf der EPA landen und man kann auch auf die EPA zugreifen in Zukunft. Da arbeitet ihr dran und die Anbindung an die Telematikinfrastruktur ist auch in Arbeit, kann man das sagen, oder funktioniert?
Es funktioniert schon. Also du checkst mit deiner Versichertenkarte ein, wir machen VSDM-Abgleich, all diese Dinge, die dort tatsächlich notwendig sind. Es ist an den Konnektor angeschlossen. Wir arbeiten da jeweils mit der medizinischen Versorgung zusammen. Und tatsächlich ist es ganz genau so, wie eine Telemedizin vorgesehen ist. Da nutzen wir alles, was regulatorisch frei ist, möglich ist. Und insofern tatsächlich bist du voll angebunden als Mediziner.
Sprechen wir mal noch ein bisschen mehr von den Ärztinnen. Du hast ja gesagt, die sind sehr offen.
Ja, erstaunlich, ja.
Die Zusammenarbeit mit euch, also höre ich auch sehr viel, aber ich höre es auch immer noch gerne nochmal, weil das ist ja genau auch die Richtung, in der wir gehen wollen. Und ich finde es auch quasi low-hanging fruits, weil es ist nun mal auch eine Verbesserung der Versorgung. Trotzdem haben ja Ärztinnen Sorge vor neuen Tools. Wie integriert sich MediWise realistisch in bestehende Workflows?
Ja, gute Frage. Tatsächlich ist es so nachempfunden von der Software und ich denke, das ist das Besondere am System, dass wir quasi den Arztbesuch nachempfunden haben, nur digital. Das heißt, du steckst die Karte, wie es im Prinzip am Tresen auch notwendig ist. Du hast nachher deinen Patienten, ne, je nach System, mehr oder weniger integriert in PVS und du machst deine Abrechnung normal über die Quartalsabrechnung. Und es ist eben auch immer mehr der Wunsch, es gibt ja mehr und mehr auch Angestellte, Ärztinnen und Ärzte in den Versorgungsstrukturen. Wir haben dort Kolleginnen und Kollegen angeschlossen, die auch in Teilzeit sind, die Kinderbetreuung haben und ähnliches. Das sind natürlich Dinge, die du jetzt tun kannst. Und ganz ehrlich, wir schimpfen natürlich gerne auf die Regulatorik, aber wir müssen ehrlicherweise auch sagen, dass in den letzten 2 Jahren da die Regulatorik auch echt große Schritte gemacht hat, wenn man die Gesetze genau liest. 50% aller Kontakte können durch den Mediziner, durch telemedizinische Methoden abgearbeitet werden.
Das finde ich wirklich viel. Also das wusste ich auch noch nicht. Also da habe ich jetzt noch was dazu gelernt.
Das ist richtig viel. Und du musst bestimmte Spielregeln einhalten. Du musst eine Ersteinschätzung machen. Du musst bestimmte Schritte einhalten. Das ist klar. Die Spielregeln sind hart. Das kann man aber tun. Das haben wir umgesetzt. Und du kannst ja sogar Telemedizin-Session als Ärztin von zu Hause aus machen. Du musst gar nicht mehr in der Praxis sitzen heute.
Ja, das Homeoffice für Ärztinnen, ne? Das ging ja auch rauf und runter in den Medien.
Und insofern können wir eben auch viele Zeiten feststellen. Und hey, es ist mittlerweile, also wir freuen uns wirklich, das ist auch ein Gänsehautmoment, sage ich dir ehrlich. Es rufen hier auch MVZs an, es rufen Ärzte und Ärztinnen an, die sagen, wie können wir mitmachen? Weil zum Beispiel, wir haben das Wartezimmer voll, aber oft auch mit ganz vielen Sachen, die wir eigentlich gar nicht da brauchen. Und dann haben wir vielleicht für die wirklich das Wartezimmer brauchen, gar nicht so richtig Zeit. Und für ein Folgerezept, wenn der Bluthochdruck nochmal kommt und will nochmal was schauen, dann würde ich den gerne in die Box setzen, die vielleicht in der Apotheke oder bei Tante Enzo steht. Sprech mit ihm kurz 5 Minuten, guck mir den Blutdruck an und korrigiere gegebenenfalls Medikation und dann bestelle ich den in 4 Wochen wieder ein. Aber dafür muss der gar nicht in mein Wartezimmer kommen. Und ich halte das frei für Patienten, die mich wirklich brauchen und die ich im Wartezimmer haben muss. Und das ist so ein gewisses neues Denken. Und daher war der Aufschrei jetzt mit den Supermärkten gar nicht so groß, sondern wir haben auch die KV und auch die Krankenkassen tatsächlich sind Befürworter dieser Systematik, weil es einfach ist, weil es dem Patienten hilft und weil es auch eine strukturierte Versorgung ist. Wir wollen, dass es aufhört, dass der Patient kreuz und quer, er hat Rückenschmerzen und rennt erstmal ungesteuert zum Orthopäden. Ja, und dann kommt raus, es ist irgendwas mit den Nieren und einem kleinen Ultraschall und dann wäre es vorbei. Das ist etwas, was natürlich Ärztinnen und Ärzten auch sehr hilft und insofern auch den Druck von der Praxis und vom Tresen weg.
Wir hatten das ja gerade, du sagtest ja, dass die Patientinnen von A nach B laufen und alles doppelt machen. Das ist natürlich auch sehr wichtig, dass es keine Doppeldokumentation dann gibt. Also man könnte ja auch in eine MediVice-Box gehen und dann einfach auch nochmal zum Arzt. Also dafür ist es ja dann wirklich sehr wichtig, dass die Daten aus dieser Konsultation eben auch auf der Patientenkarte beziehungsweise in der Patientenakte landen.
Tatsächlich waren wir deswegen auch früh.
Oder sind wir da zu pingelig?
Naja, das ist natürlich vollkommen richtig. Und nochmal, deswegen haben wir früh eben auf Telematik-Infrastrukturanschluss gesetzt. Leider ist die Benutzung der Patientenakte aus den bekannten Gründen noch nicht vollumfänglich, wenn überhaupt nur anfänglich in Deutschland, ja, bei den Patienten.
Ist so krass. Ich habe gerade was mit 3 oder 4 oder 5% der EKV-Patientinnen nutzt, die EPA.
Ja, du kannst ja auf der Gematik, siehst du sehr genau, wie viel sich eingeschrieben haben. Das sind gerade mal 2-3 Millionen. Die Widerspruchsrate ist gering, aber die Akzeptanz und die Durchdringungsrate eben noch sehr, sehr niedrig.
Immerhin gab es nur einen aktiven Widerspruch, was ich ja grundsätzlich gut finde.
Ja, absolut. So, aber ich denke, dass eben noch teurer ist, ja, wenn ich halt doch wieder mit meiner Männergrippe in die Notaufnahme renne, möchte da den Männern jetzt nicht zu nahe treten, aber die Eingangsfrage kam von dir. Darf ich das sagen?
Nein, aber. Ich denke mal über einen Gegenwitz nach. Vielleicht fällt mir der noch ein in dieser Podcast-Folge. Irgendwas mit Frauen.
Ja, da halte ich mich dann raus. So. Insofern. Ja. Nein, aber tatsächlich, es ist natürlich sehr teuer, wenn Patienten in die Notaufnahme gehen. Ja. Es ist aber auch nicht lukrativ für die Klinik oder die Zahl da drauf. Für die Patienten ist es blöd, wenn du 7 Stunden da sitzt. Insofern, oder wenn wir ungelenkt zwischen den Fachärzten hin und her rennen, 3-4 Mal, weil wir glauben, wir wissen die Diagnose. Und das ist einfach natürlich noch viel, viel teurer. Und dann eben lieber 1-2 Mal dort in die Box oder über die Telemedizin behandelt, bist du immer noch besser mit dran. Und ja, wenn dann solche Dinge wie Patientenakte gut funktionieren, 1, 2, 3, 4, 5 Tagen, Wochen, Monaten, Jahren, dann ist das natürlich sicherlich ein geeignetes Medium, um da auch genau und gezielt zu schauen und dann steuern zu können.
Aber wenn ich das richtig verstehe, ist ja euer Ansatz vor allen Dingen auch dort, wo im Moment der Zugang zur ärztlichen Versorgung einfach schlecht ist, also in wirklich kleinen Dörfern, vielleicht auch für ältere Menschen. Das ist ja so ein bisschen der Ansatz, ne? Also nicht so quasi Ärztehopping zu ermöglichen, sondern überhaupt medizinische Versorgung dorthin zu bringen, wo sie halt auch sehr gebraucht wird und nicht so leicht zu erreichen
ist. Das ist tatsächlich eine spannende Frage. Ja, genau so haben wir angefangen, Andrea. Mhm. Wir haben gesagt, hey, wir müssen Versorgung dahin bringen, ohne dass wir den Arzt, die Ärztin durch die Gegend schippern. Aber tatsächlich erhalten wir viele Anfragen auch aus Großstädten. Wir haben jetzt in einer sehr spannenden Apotheke in Düsseldorf gestartet und da ist auch ein Need nach Versorgung. Wenn du die Patienten dann befragst oder die Apothekerin die Patientin befragt, sagen, ja, ich habe versucht schon seit 5 Tagen und der Hausarzt und Kardiologe, ich weiß nicht, was soll ich und so weiter. Es ist tatsächlich eben ein Need da, eine Anlaufstelle zumindest zu haben. Und insofern, ja, das war die Grundidee, in die unterversorgten Gebiete zu gehen, wie das dann so schön heißt. Aber tatsächlich, die Anfragen sind groß, auch aus den Städten, auch aus den Sicherstellungsaufträgen, auch in der Zusammenarbeit mit KV. Es gibt einen echten Mangel und wir versuchen dem Patienten das Problem schnell mit den regionalen Strukturen zu lösen.
Also ich kann da auch gerne berichten, dass ich ja auch in Hamburg lebe und mein wunderbarer Hausarzt, an wo ich auch an dem Hausarztprogramm teilnehme, was ich sehr schätze, um das hier auch nochmal zu sagen. Der hat tatsächlich vorne an der Eingangstür von seiner Praxis, da hängt so ein LED und da ist manchmal so ein rotes Kreuz oder ein grüner Haken. Und wenn da das rote Kreuz ist, darf man da nicht rein. Und da standen die Patientinnen wirklich jetzt, als es so super kalt war in Hamburg, bestimmt 10 Leute vor der Tür. Also die waren noch nicht mal drin, ja. Da und zur gleichen Zeit musste ich tatsächlich auch einen Augenarzt aufsuchen und wollte einen Termin machen, weil ich eine Augenentzündung hatte wegen des kalten Wetters. Und was habe ich zum Schluss gemacht? Telemedizin, weil ich nämlich nicht mal jemanden ans Telefon.
Ja, und wir haben die Herausforderung und ganz ehrlich, das Schöne ist ja, Andrea, und da bist du natürlich auch eine echte Pionierin, es gibt wirklich tolle, sich entwickelnde Digitalisierung, tolle Medizingeräte, die sich weiterentwickeln. Wir können jetzt, wir haben die ersten Tests hier laufen mit Sehtests, mit Hörtests, mit ähnlichen Dingen. Das sind tolle Sachen entstanden und das können wir nutzen und das bündeln wir an einem Ort. Wir bringen das eben über die Medivice-Plattform jeweils zusammen, dort für jeden Termin, wie es gebraucht wird. Und damit kannst du dann eben auch niederschwellig wirklich einfach helfen und den Patienten tatsächlich erstmal aufnehmen, gucken und dann im Zweifel eben weiterverteilen.
Wie ist dann eigentlich eure Rolle genau? Also seid ihr auch Vertragsgeber für Ärzte, die über eure Plattform Telemedizin dann anbieten wollen, oder seid ihr nur Vermittler?
Ja, die Frage haben wir uns ganz am Anfang tatsächlich gestellt. Auch die Frage, stellen wir denn eigene Ärzte ein, beispielsweise Ärzte, und haben uns früh dagegen entschieden. Tatsächlich ist die vertragliche Lage relativ einfach geregelt. Ja, es gibt natürlich einen Verantwortlichen für die Box, das kann unterschiedlich sein, die Klinik, das MVZ, die Apotheke oder wie auch immer. Und dann kommt der Behandlungsvertrag aber ganz normal, wie das üblich ist, zwischen Ärztin, Arzt und dem Patient zustande. Und was wir eben bereitstellen, ist die entsprechende Technologie mit allem, was dazugehört, rechts, links, vorher, nachher, sodass die beiden in einem kurzen, knackigen, effektiven Gespräch mit viel Diagnostik dann die Telemedizin durchführen.
Das ist ja auch eine Frage der Haftung.
Das ist eine Frage der Haftung, klar. Aber tatsächlich hier nochmal für die Behandlung kommt ein Behandlungsvertrag ganz normal zustande zwischen Arzt, Ärztin und Patientinnen. Und insofern ist das wie, wenn du quasi Telemedizin durchführst auf der Couch von der Praxis.
Tobias, du hattest ja gerade selber schon gesagt, das ist natürlich die Versorgungssteuerung, wird wahrscheinlich auch sehr positive Effekte auf unser Gesundheitssystem haben. Seht ihr jetzt schon, welche Effekte ihr erzielen könnt, vielleicht aus ersten Pilotanbindungen? Was können Krankenkassen auch erwarten? Das wird ja sicherlich auch dann das Thema Effizienz eine ganz große Rolle spielen.
Ja, vielleicht zwei Punkte dazu. Das, was für uns ganz spannend war, ist das eine, wir haben ja eine lange Reise auch hinter uns, seit 3,5 Jahren jetzt. Und der letzte große Punkt war, wenn wir die Box irgendwo stehen haben und wir dann zum Äußersten schreiben und es freischalten, gehen die Patienten rein. Also gehen da wirklich Patienten rein? Machen das Patienten? Gehen am nächsten Tag immer noch Patienten rein? Und also das können wir sagen, dass die geht rein und die sind froh, dass es schnell Hilfe und schnell Rat bekommen haben. Und tatsächlich ist es so, wenn du dir die Box anschaust, eine steht auch an der Uni, da ist das MVZ, was die Ärztinnen stellt, eben 5 Kilometer weg von, dass wenn du eben Fragen hast und sagst, boah, nee, also das muss ich mir jetzt angucken, kommen Sie mal rein, da müssen wir jetzt großes Blutbild, alles Ultraschall, alles Mögliche machen, dass es eben dann sehr schnell gezielt geht. Und das tatsächlich, das stellen wir tagtäglich fest. Das können wir heute schon feststellen. Und das Zweite ist, ja, wir waren auch intensiv im Austausch mit den Krankenkassen. Und tatsächlich stößt das auf Gegenliebe. Und tatsächlich gibt es da auch, vielleicht sprechen wir uns in 2-3 Monaten nochmal, aber gibt es da Bestrebungen, eben tatsächlich diese Systeme zu unterstützen und das tatsächlich eben auch zur Versorgung für die Patientinnen einzusetzen.
Habe ich das richtig verstanden? Ich kann als gesetzlich Versicherter dort mit meiner Versicherungskarte einen Termin bekommen und komme den dann auch. Der wird auch dann über die GKV abgerechnet.
Kurze Antwort, komplett richtig.
Super, bin ich nämlich total froh, ja, also, weil ich bin mich freiwillig gesetzlich versichert.
So.
Sag mir mal, wo im Moment kann ich eure Box schon testen?
Also tatsächlich entsteht das jetzt quer durch die Republik. Wir haben schon über 10 Boxen, die jetzt aktiv sind. Wir sind ja seit Sommer im Rollout. Jetzt kommen im Januar 10 weitere noch dazu, Anfang Februar. Und dann geht es jetzt tatsächlich steil voran. Tatsächlich gibt es Boxen im Westen. Wir haben im Süden etliche. Wir fangen jetzt, das ist die gute Nachricht, lieber Andrea, auch Richtung Norden an. Halte ich dich dann auf dem Laufenden. Ich schaue, dass wir jetzt hier in Berlin, ich hätte auch gern so eine Box in der Nähe, noch welche auftauchen. Tatsächlich, was ich sehr spannend finde, ist auch, dass die Apotheken im Moment sehr aktiv sind, was ja auch durch die neuen Möglichkeiten der assistierten Telemedizin möglich ist, darfst es heute machen. Und da auch der klare Appell, tatsächlich rückt eben Apotheker und Arzt, Ärzte zusammen und können gemeinsam in die Versorgung einsteigen. Das ist durch die Regulatorik freiwillig.
Ist es auch möglich, dass weitere Kreise von Dienstleistern im Gesundheitsbereich, also jetzt keine Apotheken, keine Ärzte, zum Beispiel, sag ich mal, ein Fitnessstudio oder Bio-Supermärkte oder Reformhäuser oder was auch immer, könnten die theoretisch auch so eine Healthbox von euch auf ihrer Ladenfläche anbieten?
Ah, super Frage. Also tatsächlich, die Box ist so gebaut, dass sie im Prinzip tatsächlich völlig autark funktioniert. Wie gesagt, mit T-Anschluss, Versichertenkarte, Abrechnung, Arztanbindung, all diese Dinge, alle Regulatorik drin, verschraubt, war nicht immer einfach, ist aber so. Das heißt, ich sag's mal etwas platt, der Box ist eigentlich völlig Wurst oder egal, wo sie steht. Und das ist auch, was tatsächlich gerade passiert. Ne? Du hattest das Projekt im Supermarkt angesprochen, du hattest das Projekt bei Marienso angesprochen, in der Apotheke, an der Klinik. Wir haben jetzt Gemeinden, die auf uns zukommen und sagen, ja, hier hat der Bürgermeister noch so ein Rathaus, da wird man das gerne hinstellen, Fläche kriegen sie, wir unterstützen es und so weiter. Tatsächlich, bis auf ins Freie stellen wir sie im Moment nicht, weil sie ist auch schön aus Holz, die ganze, ihr wisst, Telematik, Infrastruktur, Technologie ist auch ein bisschen anfällig, ab und zu zumindest gegen Regen. Aber ansonsten tatsächlich kann sie dort im geschützten Raum stehen, wo auch immer. Und es entstehen auch neue Modelle. Also tatsächlich gibt es jetzt auch die ersten zwei Standorte, die Leistung anbieten ohne ärztliche Videosprechstunde, also so Fitness-Check-ups, insgesamt Check-ups, Ernährungsberatung beispielsweise, was über Pflegekräfte oder PDAs gemacht wird und wofür Patienten dann tatsächlich auch zusätzlich zahlen im Zweifel. Und auch das wird angenommen, weil man einfach dann einen guten Rat hat und wenn es Herausforderungen gibt, kann man immer noch in die Telemedizin steigen. Also tatsächlich ist es recht bunt.
Ist ja teilweise auch durch Fachkräfte im medizinischen Bereich möglich, auch diese Delegationskonsultationen auch zu machen und dann den Arzt im Prinzip die zum Beispiel Vitalparameter und die Anamnese auch zu übermitteln. Also es gibt es ja auch schon. Ne? Also es muss ja nicht dann immer der Arzt persönlich auch diese Videosprechstunde durchführen. Das haben wir ja gerade in dem Podcast über Etteln berichtet. Kennst du das? Digitalste Dorf Europas.
Super, super spannend. Es ist absolut richtig und es ist auch genau der richtige Weg. Und schau mal, wir hatten jetzt kardiologisches Zentrum hier aus Berlin hier, die gesagt haben, es ist total irre. Die Patienten kommen von 2,5 Stunden irgendwo aus dem tiefsten Mecklenburg-Vorpommern zu uns gefahren, setzen sie sich ins Wartezimmer, schauen mir das an und dann wird festgestellt, es wird einfach ein bisschen mehr Blutdruckmittel benötigt und dann fahren die wieder nach Hause. Es ist für alle blöd. Patient fährt ewig.
Auch für die Gesundheit, ja. Ist ja jetzt auch nicht gerade stressreduzierend, wenn man eh schon Blutdruckprobleme hat.
Genau, und für die Ärzte ist es so, dass du jemanden im Wartezimmer hast, dem du auch einfach so hättest kurz helfen können. Und die haben jetzt, und deswegen komme ich drauf, die haben jetzt gesagt, weißt du, was wir machen? Wir stellen jetzt in die Box ein kleines Sono, kleines Duplex rein und dann sollte ich den Patienten erst dahin, auf die Satelliten da draußen und gucken, da schulen wir eine Pflegekraft, kannst du ja machen, die das zertifiziert ist. Dann gucke ich mir kurz die Bilder an und entscheide, ob der Patient jetzt wirklich reinkommen muss zu mir oder ob ich den eben auch so behandeln kann, medikamentös, gucke mir 2 Wochen später nochmal an oder zum bestimmten Zeitpunkt und halte dafür mein Wartezimmer eben frei für Patienten, die eben höhere Notfälle sind. Und dafür werden eben medizinische Fachkräfte eingesetzt und das ist doch großartig.
Klasse. Also ich bin schon total gespannt. Sag mir bitte unbedingt Bescheid, wenn es die erste frei zugängliche Box in Holzoptik irgendwo in Hamburg gibt. Dann gehe ich da nämlich auf jeden Fall hin. Ich möchte ganz gerne, bevor wir so ein bisschen Abschluss und Ausblick machen, würde ich mit dir gerne nochmal über das Unternehmen Medivice sprechen. Das hört sich jetzt ja für mich so an wie eine unglaublich sinnvolle Idee, die auch wirklich ein gesellschaftliches und strukturelles Problem löst. Aber nichtsdestotrotz muss man das ja auch bezahlen und man braucht wahrscheinlich Investoren. Ihr habt ja auch wahrscheinlich hohe Produktionskosten für eure Boxen, für eure Devices. Wie habt ihr das gestemmt? Erzähl doch mal ein bisschen aus Unternehmersicht und gib hier den Zuhörerinnen in dem Bereich noch ein paar Mutargumente mit.
Oh ja, gerne, das mache ich gerne. Tatsächlich ist es etwas, ein Partner auch, mit dem ich recht viel unterwegs bin, beruflich. Und wir hatten die Idee jetzt ist vor 3,5 Jahren und haben gesagt, gut, jetzt müssen wir es irgendwie hinkriegen, haben dann erstmal die technische Machbarkeit uns angeschaut, erst Anwalt, Medizinrecht und auch die regulatorischen Möglichkeiten, dürfen wir das? Und haben tatsächlich dann auch Partnern erstmal so eine Musterbox mal gebaut, dass man zeigen kann, das kann technisch funktionieren. Wir haben es einfach gemacht. Und dann haben wir tatsächlich dort uns dann nach Investoren umgeschaut. Die erste Box haben wir so quasi produziert gemeinsam. Und nachdem wir nachgewiesen haben, dass sowas funktionieren kann, tatsächlich auch einen sehr schönen Investor gefunden, Family Office aus Norddeutschland, die sehr viel in Nachhaltigkeit investieren und die tatsächlich gesagt haben, sie bauen es mit uns langfristig auf. Und es geht nicht darum, jetzt möglichst schnell, wir geben jetzt was rein und dann müssen wir gucken, dass ihr in 3 Jahren quasi der Horizons da seid und Milliardenumsätze fahrt, sondern wir bauen es langfristig auf. Und das ist eine tolle Partnerschaft, wenn du solche Menschen findest als Investoren. Und sicherlich spielt da auch unsere Erfahrung eine Rolle. Aber wenn du sagst, was können wir als Tipp geben? Hey, wir müssen es einfach machen. Macht's einfach. Probiert's aus. Überlegt euch frühzeitig, wie damit Geld zu verdienen ist, ohne dass man auf Krankenkassen angewiesen ist oder ähnliches. Und es gibt so tolle Ideen draußen als Startup. Du brauchst einen gewissen Atem. Du brauchst manchmal Mut, ne? Weißt du auch. Manchmal rennst du auch gegen die Wand. Musst du aufstehen, weiterlaufen, weiter.
Ja, ich finde deinen Tipp auch insbesondere, was Family Offices oder Geldgeber angeht, die an die Sache auch glauben und nicht diesen schnellen Return on Investment in ihren Files brauchen. Ja, also weil aus meiner Erfahrung fallen dann halt auch alles, was unter die Top 10 ne, Investments fällt, egal ob die Idee gut oder schlecht ist oder was die ne, äußeren Umstände gewesen sind, wird da der Stecker gezogen und da habe ich schon ganz viele Dinge auch gesehen, die es eigentlich verdient hätten, weiterzuleben. Insofern Augen auch oft bei der Investorwahl. Und ich persönlich glaube ja, dass es in dem Bereich auch sehr viel interessierte Investoren gibt, weil wir eben aus verschiedenen Aspekten auf diesen Markt sehr optimistisch gucken und auch ein großer Need da ist. Und ein bisschen wie die Internet-Euphorie vor 15, 20 Jahren stehen wir jetzt auch im digitalen Gesundheitsentwicklung auch an so einem besonderen Punkt, wo da wirklich auch ein bisschen Speed und Geld auf die Straße kommt.
Du machst es ja auch großartig. An was wir eben auch glauben, ist Partnerschaften. Du musst gar nicht immer alles selber entwickeln und bauen. Schau, MediWise ist mehr oder weniger nur die Plattform und wir verbinden die verschiedenen Dienste zu dem Zeitpunkt, wenn der Patient dann in der Box ist. Da haben wir eben auch großartige Partner, sei es im telemedizinischen Bereich, sei es im diagnostischen Bereich, sei es im infrastrukturellen Bereich. Und das macht dann einfach Spaß. Und das ist eben auch etwas, was wir gelernt haben in den letzten Jahren. Hab Mut zu Partnerschaften, hab Mut zu Vertrauen. So, ja.
Es geht auch schneller, ne? Also, wenn ihr jetzt auch noch ein Medizinprodukt im Diagnostikbereich wirklich etwas entwickeln müsstet, um noch einen weiteren Biomarker oder die Anamnese noch zu vertiefen, dann würde es ja gar nicht gehen.
Und wenn ihr es entwickelt habt, ruft an, freuen wir uns drauf.
Sag doch mal, welchen Biomarker brauchst du denn noch?
Ach, da würden bestimmt einige einfallen. Tatsächlich glaube ich, da ist die Welt noch relativ offen.
Aber es gibt noch kein invasives Diagnostikmittel, was man dort auch einsetzen kann. Also ich habe auch im internationalen Kontext gab es auch mal ein Startup, was sich darauf entwickelt hat, tatsächlich eine Blutentnahme durch einen Roboter durchführen zu lassen, also dass man dann auch in so einem Gesundheitskiosk sogar eine Blutentnahme, eine venöse machen kann. Also
kann gut gehen, muss nicht.
Also ich habe die Videos gesehen, mir wurde auch ich habe so ein bisschen Kribbel im Nacken gekriegt, als ich gedacht habe, das ist wirklich weird. Aber das ist natürlich dann nochmal so der nächste Schritt. Ne? Oder meinst du, dass wir viel schneller in so eine Diagnostik kommen, die über bildgebende Verfahren und über andere, was weiß ich, Atem, Sprache, gibt es ja ganz viele neue Biomarker, Menstruationsblut, Kapillarblut, da kann man immer mehr mitmachen, dass wir das dann vielleicht gar nicht mehr brauchen, um schon mal einen ersten Eindruck zu haben.
Also das, was wir sehen, und tatsächlich melden sich sehr viele bei uns, die Interesse daran haben, dort ihre Technologie in die Box zu kommen, das finden wir super. Und es ist wirklich irre begeistert, was wir da alles sehen. Da ist tatsächlich sehr viel. Es ist oft so, dass du halt dieses Henne-Ei-Problem hast. Ja? Du hast eine Technologie und jetzt musst du sie irgendwie anwenden, darfst aber noch nicht richtig MPG, MDR-Gesetze und so weiter.
Naja, und die Daten müssen halt auch verwertbar sein. Das ist, glaube ich, auch bei vielen dieser digitalen Innovationen das Problem, dass sie einfach in die Systeme nicht passen. Und das ist auch nochmal eine interessante Frage. Wie stellt ihr denn sicher, oder kann es in Zukunft zum Beispiel auch so sein, dass ich auch meine Aura oder meine Apple Watch Gesundheitsdaten zu so einer Konsultation mitbringe und das dann irgendwie in so ein Datenlesegerät lege und sage, hier, kannst du übrigens nochmal gucken, wie meine Heartrate jetzt so die letzten 4 Wochen war.
Nun, wir erleben tatsächlich Ärztinnen, die sagen, wissen Sie was, mit dem Kammerflimmern, was sie vielleicht haben, also nicht ich, aber fortgeschrittenen Alter, nehmen Sie doch mal so eine, was auch immer, Uhr, ja, wie kein Name nennen. Und wenn Sie merken, Sie haben wieder Herzbrochen, dann halten Sie doch mal den Finger ans Rädle. Das erleben wir schon. Was wir da noch schaffen müssen, ist, dass die Daten verfügbar sind. Gibt es Systeme, die eben offen sind, Systeme, die weniger offen sind. Und wenn du dir die Berichte anguckst, es hat halt keiner groß Zeit, jetzt 26 Seiten PDF durchzulesen oder zu analysieren. Ja, ein bisschen übertrieben zugegeben. Aber wir müssen im Prinzip Systeme schaffen, die diese Daten aufnehmen. Und da ist ja, das weißt du noch viel besser als ich, mit KI, glaube ich, eine Menge jetzt dann auch in den nächsten Jahren möglich, solche Dinge zu analysieren, zusammenzufassen und übersichtlich darzustellen. Und wenn uns das gelingt, sind das sicherlich approbate Möglichkeiten. Also bin ich sehr sicher.
Ich denke, das ist nur noch eine Frage der Regulatorik, weil die Daten sind ja schon da.
Na ja? Klar, eben. Ja.
Also es müssen Standards her, die Regulatorik muss entsprechend aufgesetzt werden und dann werden wir auf einmal auch einen medizinischen Fortschritt erreichen, den wir uns so noch gar nicht vorstellen können. Also auch für alle, ne? Auch für die, die vielleicht eher präventiv denken, weil sie gar nicht krank sind, aber jeden Datenpunkt, den wir über die Gesundheit der Menschheit haben, hat ja auch einen Gewinn für die Forschung.
Absolut. Und das, was wir halt immer sagen oder was wichtig ist und appellieren sogar, weißt du auch, wir müssen die verschiedenen Systeme in Kette und in Prozesse bringen. Das wird, glaube ich, die Kunst werden, so wie wir es jetzt schon auch bei MediWise machen, dass wir im Prinzip nacheinander Systeme aufgerufen werden, Daten übergeben werden und dass wir dann tatsächlich eben, wenn du ChatGPT, Health 5.0 kam ja jetzt groß überall, kam rum. Und der entscheidende Punkt ist aber, was passiert dann? Da kriegst du ja schon eine relativ gute Diagnose. Du kannst relativ gut die Sachen abholen. Aber was passiert dann? Und wir müssen halt gucken, dass wir da in Versorgungsketten denken. Also wie führst du dann den Patienten eben weiter? Es nützt nichts, wenn wir alle ganz viele Diagnosen haben. Aber
naja, oder wie führt der Patient den Arzt weiter? Weil ich habe tatsächlich meine eigene Patientenakte angelegt auf ChatGPT mit einem Prompt, wurde ich inspiriert auch aus unserer Bubble. Und ich habe wirklich rückwirkend aus den letzten 10 Jahren alle meine Werte, die ich Gott sei Dank bei einem privatärztlichen Dienst auch immer wieder habe machen lassen, sehr umfangreiche Blutwerte und auch meine Dokumente, die ich in dessen Besitz ich war, was auch nicht so einfach ist, weil eigentlich ist man gar nicht Herr seiner Dokumente, habe ich festgestellt. Aber ich habe jetzt tatsächlich irgendwie einen coolen Prompt und es endet aber immer noch damit, soll ich dir einen Behandlungsvorschlag oder Diagnostikvorschlag für deinen behandelnden Arzt jetzt zusammenstellen? Ja, und dann muss ich mit dem Ding dahin traben. Und ich bin jetzt, glaube ich, frech genug, um das auch so zu machen. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass das ja nicht der Weg sein kann, ne? Dass plötzlich der Patient schneller ist in strukturierter Auswertung von allen Krankendaten, die man hat, als der Arzt.
Das ist eben das. Das muss dann auch die dahinterliegende Struktur sein, die das aufnimmt. Also auch die ärztlichen Ressourcen müssen da sein. Ja, wenn wir jetzt alle ganz viele Diagnosen haben und aber keinen, zu dem wir rennen können. Ich glaube, das wird eben die Kunst sein, das aus dieser Digitalisierung dann in die Welt zu überführen.
Ich würde sagen, noch eine knackige Abschlussfrage für dich. Was sind deine Ziele für MediWise in diesem Jahr 2026?
Also ich freue mich sehr, dass wir jetzt ein sehr schönes Team zusammen haben mit sehr erfahrenen Menschen. Und wir haben das große Ziel, dass wir die Versorgung jeden Tag da ein Stückchen besser machen dürfen und ein bisschen an den Rädchen drehen dürfen. Und das ist das große Ziel für 26, dass wir da tatsächlich ordentlich einen Meter weiterkommen. Und wenn wir uns am Ende des Jahres hören, lieber Andrea, dass wir sagen, so, und jetzt hast auch du in Hamburg 1, 2, 3 Boxen stehen.
Ja, bitte, Süderelbe.
So.
Richtung Harburg.
Ich habe mitgeschrieben.
Tobias, ich danke dir ganz herzlich. Ich bin mir ganz sicher, dass wir noch ein bisschen was über dich lesen und hören werden. Und ich persönlich finde diesen Ansatz unglaublich pragmatisch. Und ich finde, das ist auch Zukunftsmedizin zum Fühlen, dass die Menschen dann auch etwas anfassen können, was ja sich auch dann in dem Moment anders anfühlt, als wenn es wirklich nur eine VR-Brille oder ein, was auch immer ist. Und da habt ihr einen ganz wunderbaren Weg gefunden. Damit wünsche ich euch ganz viel Akzeptanz für eure Technologie von Patientinnen und Ärztinnen und von Krankenkassen. Und ich finde, wir können in diesem Gespräch auch schon das Fazit ziehen. Diese Akzeptanz ist da und wir haben hier gerade total, wie hast du das so schön genannt, einen Gänsehautmoment. In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank, Tobias Leipold.
Vielen Dank für die Einladung, hat mir viel Spaß gemacht, Andrea.
Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.